Während dem Abendmahl hat ein Lied im Hintergrund gespielt. Wie heißt das da im Refrain? So groß ist der Herr. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich achte immer sehr darauf, so was die Worte von den Liedern sind. Selbst wenn es einfach so instrumental im Hintergrund spielt. Ich musste daran denken, eigentlich wie schwach diese Aussage ist. Wir singen so groß ist der Herr. Also groß ist relativ, es gibt einige von uns, meistens die Familienväter, die fahren ein großes Auto, aber es gibt Leute, die können sogar darüber springen, was ist groß. Und ich musste darüber nachdenken, einfach wie groß das ist, was Jesus für uns getan hat. Und ich freue mich riesig, wenn ich in die Ewigkeit eingehe oder wenn Jesus wiederkommt und uns abholt und wir den sehen, der so groß ist, der so etwas Großes für uns getan hat. Und heute findet keine Sonntagsschule statt. Also die Kinder dürfen heute hier bleiben und der Predigt zuhören. Und es soll heute auch genau um diesen Jesus gehen. Wir möchten sein Wort lesen und wir möchten in der Schrift ja darauf achten und darauf hören, was er uns zu sagen hat. Und das Predigtthema heute lautet Ungerechtigkeit als Lebensstil. Lebensstil ist etwas, was uns oder unser Leben auszeichnet. Lebensstil ist etwas, worüber wir uns vielleicht definieren. Es gibt Menschen, die leben in nachhaltigen Häusern, ernähren sich von Dingen, die auch nachwachsen und wie auch immer. Es gibt unterschiedliche Lebensstile. Und ich möchte heute über die Ungerechtigkeit als Lebensstil sprechen. Was ist Gerechtigkeit? Oder anders gefragt, wer von euch liebt Gerechtigkeit? Vielleicht einmal die Hand heben. Mich wundert es, dass nicht alle Kinder die Hand heben. Weil die sind eigentlich immer ganz schnell dabei, wenn es ungerecht zugeht, dass man aufschreit. Erwachsene sind dann meist schon ein bisschen, die halten ein bisschen länger vielleicht Ungerechtigkeit aus. Aber eigentlich ist es so, dass wir Menschen nach Gerechtigkeit streben. Wenn Dinge passieren, die wir als ungerecht bezeichnen, wo wir sagen, das ist ungerecht, dann sind wir mindestens innerlich empört und auch verärgert. Und manchmal kommt dieses Verärgertsein auch heraus aus uns. Es gibt Regierungen und es gibt Länder, es gibt Regierungspräsidenten und Herrscher, die haben eine gewisse Stärke, die haben eine gewisse Macht, die haben eine gewisse militärische Stärke. Und wir erleben es sehr häufig in der letzten Zeit oder vielleicht merken wir es sehr häufig in der letzten Zeit, dass diese Herrscher und diese Länder ihre Stärke und ihre Macht ausnutzen, um Dinge zu tun, die wir als ungerecht bezeichnen. Und wir sagen, das, was die tun, ist ungerecht. So wie diese Herrscher Mitmenschen behandeln, das macht uns traurig. Es gibt einen Begriff dafür, man nennt es das Recht des Stärkeren. Aber eigentlich ist das Recht des Stärkeren Ungerechtigkeit. Auch wenn sich Menschen an Dingen bereichern, die vielleicht uns allen zusammengehören, empfinden wir es als ungerecht. Und in Deutschland gibt es ganze Berufszweige und Institutionen, die sich Tag ein, Tag aus nur damit beschäftigen, Gerechtigkeit herzustellen. Ihre Aufgabe ist es, für Gerechtigkeit in unserem Land zu sorgen. In Deutschland gibt es ungefähr 30.000 Richter oder Staatsanwälte. Also normale Anwälte noch nicht mitgezählt, aber es gibt 30.000 Richter und Staatsanwälte, die versuchen, in unserem Land für Gerechtigkeit zu sorgen. Es werden keine Kosten, keine Mühen gescheut. Es gibt Menschen, die investieren ihr ganzes Leben darin, für Gerechtigkeit zu sorgen. Es werden Gebäude errichtet, es werden Verfahren durchgeführt, damit die bestraft werden in unserem Land, die ungerecht gehandelt haben. Aber Gerechtigkeit ist auch etwas, was bei uns vor der Haustür oder auch im Haus, auch ganz im Kleinen, in unserer kleinen Welt sehr wichtig ist. Es ist etwas, was wir im Alltag fordern. Vielleicht denkst du an deine letzte Gehaltsverhandlung mit deinem Vorgesetzten, wo vielleicht der Satz gefallen ist, aber mein Kollege, der macht doch dieselbe Arbeit wie ich und der kriegt vielleicht mehr. Wir vergleichen uns und erwarten, dass wir auf der Arbeit gerecht behandelt werden. Oder kennt ihr das, wenn ihr eine Gummibärchentüte habt und da sind nur noch 3 Gummibären und ihr steht aber mit 4 Kindern um diese Tüte herum? Dann wird es schwer, gerecht zu sein. Gerade den kleinen Kindern ist Gerechtigkeit auch sehr wichtig. Es ist auch manchmal so, dass bei Nutzungszeiten von Spielgeräten Gerechtigkeit sichtbar wird oder Gerechtigkeit gefordert wird. Der ist einmal mehr gerutscht als ich. Die hat aber länger geschaukelt als ich. Ich weiß nicht, die Eltern kennen das wahrscheinlich. Und auch hier ist es so, wenn wir als Eltern dann ungerecht handeln, wenn wir die Kinder nicht gleich viel rutschen lassen oder gleich lange schaukeln lassen oder gleich lange auf dem Trampolin springen lassen, dann empfinden das die Kinder als ungerecht und sind empört. Ungerechtigkeit als Lebensstil. Jetzt habe ich in der Einleitung aufgezeigt, dass uns Gerechtigkeit sehr wichtig ist. Und es klingt irgendwie paradox, dass wir heute über Ungerechtigkeit als Lebensstil sprechen möchten. Aber ich möchte heute über einen Mann sprechen. Wir möchten heute einen Mann kennenlernen, in dessen Leben Ungerechtigkeit in zweierlei Hinsicht hat Ungerechtigkeit sein Leben ganz stark beeinflusst und bestimmt. Er wurde selber ungerecht behandelt. Und als er selbst dann für Gerechtigkeit sorgen konnte, hat er selber ungerecht gehandelt. Und der Name dieses Mannes ist Josef. Vielleicht kennst du die Geschichte von Josef schon. Also ich denke, viele kennen die Geschichte von Josef. Und diese Geschichte finden wir im ersten Buch der Bibel, 1. Mose. Und die ist geschrieben in den Kapiteln 37 bis 50. Es sind 14 Kapitel. Und ich kann euch empfehlen, diese 14 Kapitel auch einfach mal am Stück zu lesen. Als Geschichte, als zusammenhängende Geschichte. Es ist sehr interessant. Ich wollte die 14 Kapitel aber nicht jetzt lesen, das würde einfach zu lange dauern. Und deswegen fassen wir es einfach ein wenig zusammen. Wie gesagt, die Geschichte beginnt in 1. Mose, Kapitel 37. Josef ist ein Jugendlicher. Josef ist 17 Jahre alt. Und Josef hat eine sehr große Familie. Also er wird in seine sehr große Familie hineingeboren. Und diese Familie lebt in Kanaan. Das ist da, wo heute das Land Israel ist. Sein Vater heißt Jakob. Und der Josef ist gesegnet mit 11 Brüdern. Das ist quasi wie eine Fußballmannschaft mit Auswechselspielern. Ja, Josef, der wird von seinem Vater sehr geliebt. Er hat sehr viel Vaterliebe empfangen, aber er wird nicht nur geliebt, sondern er wird sogar bevorzugt. Er ist der Lieblingssohn des Vaters und der Vater zeigt sich ihm erkenntlich mit Geschenken. Von seinen Brüdern wird Josef aber abgrundtief gehasst und verachtet. Zu einem deswegen, weil er ja der Lieblingssohn von seinem Vater ist. Zum anderen ist Josef auch eine, wir sagen heute zu unseren Kindern, Petzliese. Also wenn seine Brüder was angestellt haben, dann geht er zu seinem Papa und gibt Bericht. Wir als Eltern freuen uns manchmal darüber, wenn vielleicht eins unserer Kinder uns berichtet, was die anderen so angestellt haben, dann sind wir informiert. Unter Kindern selbst sind so Personen aber nicht wahnsinnig angesehen. Und darüber hinaus träumt Josef. Das tun wir wahrscheinlich auch hin und wieder. Aber Josef hat ganz besondere Träume. Er träumt nachts davon, dass er irgendwann mal über seine ganze Familie herrschen wird. Er träumt nicht nur davon, nein, er erzählt seinen Brüdern und seinen Eltern auch noch davon, was natürlich dazu beiträgt, dass er gehasst und verachtet wird. Hass, Verachtung und Eifersucht seiner Brüder führen dazu, dass diese ihn als Sklaven verkaufen. Sie verkaufen ihren eigenen Bruder an Händler, die Josef nach Ägypten bringen. Und den Vater lassen sie glauben, dass dieser Josef von einem wilden Tier zerrissen oder getötet wurde. Josef, er wird von diesem geliebten Sohn, gehassten Bruder, zu einem wertlosen Sklaven. Ein Sklave von vielen, verkauft von seinen eigenen Brüdern. Er lässt sich aber nicht hängen. Selbst als Sklave im Hause des Potiphar, einem hohen Hofbeamten in Ägypten, ein wichtiger Mann nach dem Pharao, selbst bei Potiphar arbeitet er treu und aufrichtig als Sklave. Und obwohl er treu und aufrichtig ist, wird er unter falschen Anschuldigungen ins Gefängnis geschmissen. Es liegt ein Vorwurf vor, ein Vorwurf der Vergewaltigung, und nicht ein Wort an diesem Vorwurf ist die Wahrheit. Es ist komplette Lüge. Trotzdem landet er im Gefängnis, obwohl er nicht schuld ist. Aber auch im Gefängnis bleibt Josef treu. Er arbeitet aufrichtig als Häftling. Und auch im Gefängnis geht es ihm nicht besser. Auch dort wird er vergessen von einem Mitgefangenen, als dieser die Möglichkeit hat, ein gutes Wort für ihn einzulegen, dass er eventuell aus dem Gefängnis rauskommt. Josef hat bis an dieser Stelle, bis dass er ungefähr 30 Jahre alt ist, hat er ein Leben gelebt, das geprägt ist von Abneigung, das geprägt ist von Anfeindung, Verachtung, falscher Beschuldigung und Vergessenheit. Wenn wir es zusammenfassen, hat Josef in seinem Leben ganz viel Ungerechtigkeit erlebt und bis auf seinen Vater haben ihn eigentlich alle nur dann gut behandelt oder ihn dann aufgenommen, wenn sie aus seinem Leben und aus seinem Tun einen Vorteil ziehen konnten. Er wurde irgendwie nur ausgenutzt. Gott führt es aber so, dass er aus dem Gefängnis herauskommt und dass er der zweitmächtigste Mann im Land Ägypten wird, nach dem Pharao. Gott schenkt ihm Weisheit, sodass er das ganze Volk von Ägypten durch eine 7-jährige Hungersnot führt. Und auch seine Familie, seine Brüder, die ihn verkauft haben im Land Kanaan, das heutige Volk Israel, die verdanken ihr Überleben auch ihm, da sie auch nach Ägypten gekommen sind und sich Nahrungsmittel bei Josef kaufen konnten. Josef bringt schließlich seine ganze Familie nach Ägypten, lässt sie zu sich kommen und sichert ihnen somit mit Gottes Hilfe das Überleben. So lebt die ganze Familie jetzt in Ägypten, im Norden von Ägypten. 13 Jahre lang hat sein Vater geglaubt, dass sein Sohn tot ist. Aber auch jetzt sieht er ihn wieder und kann noch 17 Jahre lang mit Josef zusammen in Ägypten leben und mit der ganzen Familie. Und zum Ende dieser 14 Kapitel, also in Kapitel 49, stirbt der Vater Jakob im Kreise seiner Söhne. Und hier ganz zum Schluss von dieser Geschichte möchte ich heute einhaken. Josef hat bis hierhin ganz massiv Ungerechtigkeit in seinem Leben erlebt. Und jetzt in Kapitel 50 können wir die Ungerechtigkeit von Josef kennenlernen. Und dafür möchte ich mit euch einen kurzen Abschnitt lesen aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 50, ab Vers 15 bis 21. 1. Mose 50, 15 bis 21. Als nun Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie: Josef könnte gegen uns feindselig werden und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Darum ließen sie Josef sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Bitte, vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so Böses an dir getan haben. So vergib nun den Knechten des Gottes deines Vaters ihre Schuld. Da weinte Josef, als sie ihm das sagen ließen. Dann gingen seine Brüder selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Aber Josef sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet mir zwar, Böses zu tun, aber Gott gedachte es, gut zu machen. Um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und er redete freundlich mit ihnen. Ich möchte heute mit euch über Erwartung, Anspruch und Wirklichkeit sprechen. Ich möchte mit Erwartung beginnen. Jakob, der Vater dieser 12 Brüder, ist verstorben. Dieser Jakob hat ein echt bewegtes Leben hinter sich. Als seine Brüder ihm berichten, dass Josef noch lebt, da steht dort, sein Herz blieb kalt und er glaubte ihnen nicht. Also es war eine sehr herausfordernde Familienkonstellation. Er hat echt so viel erlebt, wenn wir die Geschichte einfach von Jakob lesen. Das ist echt sehr herausfordernd. Aber Er hat die letzten Jahre im Kreis seiner Familie gelebt und konnte auch im Kreis seiner Lieben sterben. Und jetzt ist er nicht mehr da. Jetzt ist der Vater nicht mehr da. Und die 11 Brüder treibt ein Gedanke um. Es gibt etwas, was diesen 11 Brüdern keine Ruhe lässt. Und das, was sie unruhig werden lässt, ist die Vergangenheit. Es ist der Hass, es ist die Verachtung, es ist die Eifersucht, welche sie ihrem Bruder Josef entgegengebracht haben. Sie haben ihn angefeindet und ihren eigenen Bruder an Sklavenhändler verkauft. Sie waren schuld, dass seine Jugendzeit, eigentlich also das Alter von 17 bis 30, da, wo man richtig was erleben kann, wo man unterwegs ist, wo man vor Tatendrang sprüht, eigentlich die besten Jahre seines Lebens, diese Zeit hat er als Sklave und im Gefängnis gebracht. In einem fremden Land, nicht bei seiner Familie. Sie haben eigentlich alles dafür getan, dass das Leben von Josef ruiniert wurde. Und jetzt steht dieser Bruder Josef vor ihnen. Sie wohnen zusammen in einem Land, aber er ist nicht mehr der Lieblingssohn des Vaters, er ist nicht mehr der kleine Bruder, nein, er ist der zweite Herrscher dieses Landes. Und als Herrscher dieses Landes hat er die Macht, sich an seinen Brüdern zu rächen. Er hat nicht nur die Macht, sondern er hat auch das Recht dazu, jetzt für Gerechtigkeit zu sorgen. Er hat das Recht dazu, einen Prozess zu starten und seine Brüder für seine Taten zu verurteilen. Er hatte das Recht dazu, ein gerechtes Urteil zu sprechen. Eines, was seine Brüder auch verdient haben. Und genau das wird den Brüdern jetzt bewusst, als sie ihren Vater begraben und zurück nach Kanaan gebracht hatten. Und genau das ist der Grund, warum die Brüder jetzt zu Josef gehen und ihn sagen lassen, also sie gehen nicht selber hin, sondern die schicken jemanden hin und die lassen ihm sagen, bevor dein Vater starb, wies er uns an, dir Folgendes zu sagen. In dem Text davor lesen wir nicht, dass Jakob es ihnen gesagt hat. Also ob es tatsächlich so gewesen ist oder nicht, wissen wir nicht. Aber sie lassen jemanden dorthin schicken und sagen, dein Vater möchte dir sagen lassen, also wir sollen es dir sagen, nachdem er nicht mehr ist, bitte vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, so dass sie so Böses an dir getan haben. So vergib nun den Knechten des Gottes, deines Vaters, ihre Schuld. Die Brüder versuchen hier, Argumente für Vergebung zu sammeln. Die Brüder hoffen, dass jetzt Josef mit Blick auf den gemeinsamen Vater, der jetzt nicht mehr da ist, Gnade walten lässt und ihnen ihre Boshaftigkeit nicht anrechnet. Sie weisen auch darauf hin, dass sie Knechte des Gottes deines Vaters sind. Also sie sind Knechte des Gottes, dem unser gemeinsamer Vater gedient hat. Das muss doch für sie sprechen, oder? Sie wissen eigentlich ganz genau, dass sie Strafe verdient haben. Strafe wäre hier die gerechte Handlung. Aber sie versuchen, einen Grund vorzuweisen, der ihnen Vergebung ermöglicht. Sie versuchen, einen Grund darzulegen, warum sie Gnade vielleicht verdient haben. Wie reagiert Josef? Hier steht, er weint. Josef, der zweitwichtigste Mann nach dem Pharao im Land Ägypten, er weint, nachdem seine Brüder ihm eine Botschaft haben ausrichten lassen. Weint er vielleicht, weil seine Brüder den verstorbenen Vater erwähnt haben, Worte des verstorbenen Vaters zitiert haben und es ihm irgendwie ans Herz geht, das, was sein Vater hat sagen lassen? Weint er vielleicht, weil eine ungeheure Last von seinen Schultern abfällt? Warum weint er? Ich bin überzeugt davon, dass Josef weint, weil seine Brüder ihm nicht glauben, dass er ihn vergeben hat. Er weint, weil seine Brüder das Gefühl haben, immer noch in der Schuld zu stehen, obwohl er ihn vergeben hat. Seine Brüder haben erwartet, dass er sich jetzt an ihnen rächen wird, dass er jetzt Gerechtigkeit ausüben wird. Sie haben die Vergebung, die Josef ihnen ausgesprochen hat, bis hierhin nicht angenommen. Als seine Brüder noch in Kanaan lebten und die Hungersnot schon etwas länger ging, also so 2 Jahre, im ersten Jahr sind sie einmal nach Ägypten gegangen und haben Getreide gekauft. Ein Jahr später sind sie wieder hingegangen und haben Getreide gekauft und dann hat sich Josef ihnen zu erkennen gegeben, weil sie ihn nicht erkannt haben. Und er hat sich ihnen mit folgenden Worten zu erkennen gegeben. Das lesen wir in Kapitel 45, ab Vers 4. Dort sagt Josef zu seinen Brüdern: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Was für ein Schock für die Brüder. Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und jetzt könnt ihr sagen, und dafür geht ihr ins Gefängnis. Und dafür seid ihr gleich einen Kopf kürzer. Und ich werde mich an euch rächen. Ihr werdet hier arbeiten. Er hätte sie bestrafen können. Und was sagt er ab Vers 5? Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott für euch hergesandt. Denn dies ist das zweite Jahr, dass die Hungersnot im Land herrscht, und es werden noch 5 Jahre ohne Pflügen und Ernten sein. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden und um euch am Leben zu erhalten zu einer großen Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Den ihr nach Ägypten verkauft habt, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Und dann Vers 15, und er küsste alle seine Brüder und umarmte sie unter Tränen. Und danach redeten seine Brüder mit ihm. Er hatte seinen Brüdern von ganzem Herzen vergeben. Er hat seine Brüder nach Ägypten geholt und ihnen versprochen, für sie zu sorgen. Er ist ihnen um den Hals gefallen und hat sie geküsst. Er hat sich entschieden, nicht wütende oder rachsüchtige Gedanken in seinem Herzen zu pflegen. Er hat sich entschieden, nicht verbittert gegen sie zu werden. Er hat nicht Gerechtigkeit gefordert, sondern er hat ihnen vergeben. Und wisst ihr was? Vergebung ist immer ungerecht. Vergebung ist immer ungerecht und Josef hat sich für Vergebung entschieden. Aber seine Brüder haben die ausgesprochene Vergebung nicht angenommen. Obwohl sich Josef von dem Zeitpunkt an, wo sie nach Ägypten kamen, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Vater gestorben ist und dieses Gespräch stattfindet, 17 Jahre um seine Brüder und die Familien gekümmert hat. Sie glauben ihm nicht. Und warum? Vielleicht, weil sie es selber nicht konnten. Vielleicht, weil sie selbst nicht vergeben konnten. Vielleicht, weil sie selbst, wenn sie an Josefs Stelle wären, Gerechtigkeit verlangt hätten. Josef macht es traurig und Josef fängt an zu weinen. Es erschüttert ihn, dass das Denken seiner Brüder absolut nicht seiner eigenen Herzenshaltung entspricht. Er hatte erwartet, dass seine Brüder ihn verstanden und angenommen haben, was er ihnen vor 17 Jahren bereits zugesprochen hat, die Vergebung. Vielleicht bist du wie einer der Brüder von Josef. Du kommst zu Jesus, beladen mit Schuld und Sünde, und versuchst ihm aufzuzeigen, warum er dir vergeben sollte. Du suchst nach Gründen, du suchst nach Argumenten und du möchtest vielleicht Taten vorweisen aus deinem Leben und erwartest dann, dass das, was du gerade geschildert hast, verhindert, dass du das gerechte Urteil bekommst. Du erwartest, dass die Dinge, die du nennst, die du vor Gott aufzeigen möchtest, dass sie den Ausschlag dazu geben, dass du begnadigt wirst. So wie Josef über seine Brüder geweint hat, so weint Jesus über die Menschen, die versuchen, sich Vergebung irgendwie zu erarbeiten. Die versuchen, Gründe zu finden, warum ihnen Gnade zusteht. Vielleicht bist du aber auch wie die Brüder von Josef. Vielleicht hat Jesus dir deine Schuld und Sünde längst vergeben. Aber du schleppst dich wie die Brüder immer weiter damit herum. Du legst es bei Jesus ab und nimmst es wieder mit. Läufst damit herum und nimmst Vergebung nicht an. Immer wieder hältst du dir deine eigene Schuld vor Augen und wirst irgendwie nicht frei davon, anstatt Jesus dafür zu danken, dass er dir nicht das gerechte Urteil gesprochen hat. Auch das macht Jesus traurig. Und vielleicht bist du irgendwann einmal wie Josef, in einer Position, wo du selbst vergeben musst, wo dir Ungerechtigkeit zugefügt wurde, wo Menschen dich falsch behandelt haben, wo Menschen dein Leben ruiniert haben. Manchmal vergeben wir anderen, erwarten aber, dass der andere in dem Bewusstsein meiner Vergebung lebt. Dass er sein Leben jetzt weiterführt und immer weiß, dass ich ihm vergeben habe. Dass Fehler, die ich dem anderen schon vergeben habe, immer mal wieder erwähnt werden, um meine Großzügigkeit und meine Gnade darzulegen, meine Großherzigkeit aufzuzeigen. Es sollte dich und mich eigentlich genauso wie Josef erschüttern, wenn Menschen ihre Versagen oder ihre Fehler uns gegenüber, die wir ihnen vergeben haben, wieder erwähnen. Lass uns so vergeben, wie Josef vergeben hat. Prüfe deine Erwartungen, die du an Vergebung hast. Als zweites möchte ich über den Anspruch sprechen. Josef weint. Und jetzt haben die Brüder zu Josef schicken lassen mit dieser Nachricht und das Einzige, was zurückkommt als Nachricht, ist vielleicht, was hat er gesagt? Gar nichts. Er hat geweint. Und diese Nachricht verunsichert die Brüder. Josef lässt ihnen keine Antwort zukommen. Und es führt dazu, dass die Brüder sich persönlich auf den Weg machen. Sie gehen zu Josef, sie gehen persönlich zu ihm und sagen, Josef, wir sind deine Knechte. Es ist ein Satz, aber der Satz hat es wirklich in sich. Diese 11 Brüder stellen sich als seine Knechte zur Verfügung. Diese 11 Brüder sind bereit, für das, was sie getan haben, Josef jetzt den Rest ihres Lebens zu dienen. Sie sind bereit, ihre Arbeitskraft ihm zur Verfügung zu stellen. Sie sind bereit, die eigenen Ziele, die sie vielleicht im Leben haben, aufzugeben und den Befehlen ihres Bruders zu gehorchen. Sie sind bereit, alles zu tun, um Gnade zu finden. Und in dieser Situation wiederholt Josef etwas, was ganz tief in seinem Herzen verankert gewesen ist und was ganz tief in sein Herz blicken lässt. Josef sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht. Und dann sagt er etwas, stellt eine Frage, bin ich denn an Gottes Stelle? Bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, Vers 19 und 20. Er sagt zu den Brüdern, ihr braucht keine Angst zu haben. Ich werde nicht Gerechtigkeit ausüben. Und ich werde euch nicht für eure Taten bestrafen. Und warum bin ich denn an Gottes Stelle? Es ist mehr als eine Frage. Es ist eine Aussage, die Josef hier tätigt. Und er sagt mit dieser Frage zwei Aussagen aus. Die erste folgt direkt im Anschluss, Vers 20, wo er sagt, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen. Um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Diese Frage sagt aus, dass Josef sein Leben vollständig in die Hand Gottes gelegt hat. Es ging ihm nicht darum, dass sein Leben locker und leicht war. Es ging ihm nicht darum, dass er seine Jugendzeit in einer Leichtigkeit erlebt hat und viel erleben konnte. Es ging ihm nicht darum, dass sein Leben ohne Probleme war. Es ging ihm nicht darum, dass alle Menschen in seinem Umfeld sich ihm gegenüber korrekt verhalten haben. Es ging ihm nicht darum, dass nur das passiert, was er sich wünscht. Es ging ihm darum, dass Gott sein Leben lenkt, auch wenn es schwer und herausfordernd ist. Er wusste ganz genau, dass Gott derjenige ist, der einen Plan für sein Leben hat. Gott war derjenige, der zu jeder Zeit das Steuer in der Hand gehalten hat, auch als er in der Sklaverei war und auch als er im Gefängnis war. All das, was Josef durchlebt hatte, hatte ein Ziel. Es war ein sehr wichtiges Ziel, ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Ein Volk, aus dem nachher Jesus hervorgegangen ist. Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Lesen wir in Sprüche 16, Vers 9. Und genau das hat Josef erlebt. Josef hat es von Gott angenommen, dass er seine Schritte gelenkt hat. Und die zweite Aussage, die wir dieser Frage entnehmen können, bin ich denn an Gottes Stelle? Die zweite Aussage ist, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen wird. Als der Vater gestorben ist, da sagen seine Brüder, Josef könnte feindselig gegen uns werden und all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Und Josefs Antwort auf diese Aussage ist, bin ich an Gottes Stelle? In Römer 12, 19 bis 21 schreibt Paulus, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf dein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Josef lebte ganz viele Jahre, bevor Paulus das an die Römer geschrieben hat. Und trotzdem hat er genau das getan. Er gab die Ungerechtigkeit, die er in seinem Leben erfahren hat, Gott ab. Er wusste ganz genau, wer er ist. Und er wusste ganz genau, wer Gott ist. Er kannte die Stellung, die Gott innehat und den Auftrag, den er hat. Sein Auftrag war es zu vergeben. Sein Auftrag war es, die Ungerechtigkeit, die er erlebt hat, Gott abzugeben. Er hatte seinen Brüdern vergeben. Er hat nicht selbst für Gerechtigkeit gesorgt. Vergebung ist immer ungerecht. Und Josef hatte sich für Vergebung entschieden. Welche Stellung hast du? Oder kennst du deine Stellung? Wie handelst du, wenn dir jemand Unrecht zufügt? Wie handelst du, wenn dir jemand vielleicht im Straßenverkehr die Vorfahrt nimmt? Wie handelst du, wenn auf der Arbeit nicht alles fair abläuft? Wie handelst du, wenn es in deiner Familie Streit gibt und in deiner Familie ungerecht dir gegenüber gehandelt wird? Wenn es in deiner Familie nicht gerecht zuläuft? Wie handelst du, wenn du in deiner eigenen Gemeinde Ungerechtigkeit erlebst? Forderst du Gerechtigkeit ein? Kümmerst du dich darum, dass dir Gerechtigkeit widerfährt? Kämpfst du verbittert darum und verzweifelst du vielleicht daran und investierst den Rest deines Lebens, um Gerechtigkeit wiederherzustellen, als höchstes Ziel deines Lebens? Oder gibst du das Geschehene Gott ab und kennst deine Stellung, die du hast? Deine Reaktion über Ungerechtigkeit sagt viel darüber aus, in welcher Stellung du dich deinem Nächsten gegenüber siehst. Was ist dein Anspruch? Was denkst du, wer du bist? Und dies erkennt man an dem letzten Punkt, über den ich reden wollte, und das ist die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, das sind die Taten, die auf die Vergebung folgen. Josef hat seinen Brüdern vergeben. Und was sagt Josef denn ganz zum Schluss? Liebe Brüder, sagt mir doch Dank, dass ich euch vergeben habe. Ja, kniet euch vielleicht noch einmal hin, würdigt mich als der Vergebende und dann ist alles gut. Erwartet er Lob? Oder geht er vielleicht hin und sagt, Brüder, ich vergebe euch, aber euer Angebot, das mit dem Knecht sein, bis dass ihr tot seid, das nehme ich an, weil 11 Knechte mehr heißt für mich weniger zu tun. Nein, er sagt am Ende sogar, dass er für sie sorgen wird. Er sagt, so fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und er redete freundlich mit ihnen. Wie schon bei dem zweiten Aufeinandertreffen, bleibt er nicht trotzig und verletzt in seiner Ecke. Er vergibt ihnen nicht und geht ihnen dann aus dem Weg. Nein, er geht auf seine Brüder, die ihm so viel Leid und Unrecht in seinem Leben zugefügt haben, zu und er verspricht ihnen, für sie und für seine Kinder zu sorgen. Ich finde es wahnsinnig herausfordernd und wer Ungerechtigkeit in seinem Leben erlebt hat, weiß, wie herausfordernd es sein kann. Seit seinem ersten Versprechen sind mehr als 17 Jahre vergangen und Josef hat Wort gehalten. Er hat sich selbst beim Pharao darum gekümmert, dass seine Brüder als Schafhirten das beste Land in Ägypten bekommen. Er versorgte seinen Vater und auch seine Brüder mit Nahrung und allem, was sie brauchten. Und es waren zu Beginn 70 Personen, die Josef versorgt hat, um die er sich gekümmert hat. Und mit seinen Taten hat er genau das erfüllt, weil es Paulus viele Jahre später im Römerbrief niedergeschrieben hat. Und das haben wir auch gerade gelesen. Wer nun deinen Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Seine Brüder haben ihn behandelt, als wären sie seine Feinde. Josef hat seine Brüder behandelt, als wären sie seine Freunde. Er wurde ungerecht behandelt. Er hat in seinem Leben sehr viel Ungerechtigkeit erlebt. Und als es ihm möglich war, für Gerechtigkeit zu sorgen, war Josef auch ungerecht, aber anders ungerecht. Eigentlich wäre es nur gerecht gewesen, wenn er jetzt Strafe, ja, oder Verurteilung ausgeübt hätte. Eigentlich wäre es jetzt gerecht gewesen, wenn seine Brüder ihn in den Arm genommen hätten und gesagt haben, all das, was wir dir angetan haben, wir wollen es wieder gut machen. Wir kümmern uns jetzt um dich. Aber die Aktivität an dieser Stelle geht hier von Josef aus. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander. Gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wir haben heute darüber nachgedacht, dass Jesus uns vergeben hat. Wir haben darüber nachgedacht, wie groß das ist, was Gott für uns getan hat. In den Gebeten wurde geäußert, dass Gott uns vergeben hat, für uns ans Kreuz gegangen ist, als wir noch Sünder waren, als wir noch seine Feinde waren. Und wir lesen in Epheser 4, 32, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie euch auch Gott vergeben hat in Christus. Und all das hat Josef in seinen Taten gezeigt. All das hat er in der Wirklichkeit gezeigt. Seine Wirklichkeit war Barmherzigkeit, Freundlichkeit und Vergebung. Vergebung ist immer Ungerechtigkeit. Sein Lebensstil in Ungerechtigkeit, das Abgeben der Ausübung von Gerechtigkeit an Gott und das Ausüben von Barmherzigkeit wurden in seinen Taten sichtbar. Wie sieht deine Wirklichkeit aus? Übst du Rache? Forderst du Gerechtigkeit? Ziehst du dich verletzt zurück und lässt es den anderen spüren, dass er dir wehgetan hat? Lässt du es den anderen bewusst spüren, dass er dich verletzt hat, damit es dem anderen auch schlecht geht und er merkt, dass er schuld ist? Suhlst du dich in deiner Opferrolle? Oder gibst du das Ausüben von Gerechtigkeit Gott ab? Und lässt stattdessen die Liebe Gottes in deinem Handeln, deinem Nächsten gegenüber sichtbar werden? Wisst ihr, wir reden jetzt, ich sag mal so locker darüber, aber ich möchte heute auf gar keinen Fall sagen, dass es leicht ist. Wisst ihr, Petrus, ein Jünger, der Jesus sehr nahe stand, der viel mit Jesus geredet hat, er kommt an einem Tag zu Jesus und fragt ihn, wann er endlich mit Vergeben aufhören darf. Reicht 7-mal. Da steht wortwörtlich, sagt Petrus, wie oft muss ich vergeben? Auch Petrus ist Vergebung schwergefallen. Auch er sehnte sich nach Gerechtigkeit, wie wir uns heute nach Gerechtigkeit sehen. Anhand des Beispiels von Josef wird uns aber aufgezeigt, dass der Ausweg aus Ungerechtigkeit keineswegs der Kampf für Gerechtigkeit ist. Der Ausweg aus Ungerechtigkeit ist niemals, dass du beginnst, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Nein, diesen Kampf können wir Gott überlassen. Er wird für uns kämpfen und für Gerechtigkeit sorgen. Unsere Aufgabe ist es, den Lebensstil der Ungerechtigkeit zu leben. Und damit meine ich nicht den Lebensstil der Brüder. Damit meine ich nicht den Lebensstil von Potiphar oder dem Lebensstil des Mundschenks im Gefängnis, der Josef vergessen hat. Ich meine nicht, dass wir ungerecht sein sollen im Sinne von böse, sondern ich meine, dass wir ungerecht sein sollen im Sinne von vergebend, dass wir in Vergebung leben. Denn Vergebung ist immer ungerecht, Vergebung ist immer unfair. Zurück an den Anfang. Zurück zur Empörung, wenn es ungerecht in unserer Welt zugeht. Zurück zu deiner Gehaltsverhandlung mit deinem Chef. Zurück zur Haribo-Tüte, wo wo nicht mehr so viel drin ist. Lass uns in unserem Alltag Vergebung annehmen. Und lass uns einander vergeben und vergebend leben, gleich wie Gott uns durch Christus vergeben hat. Amen.